Der Hannes kam einmal vom Bibelunterricht abends nach Hause und er war so angetan von dem, was er dort gehört hat und sagte dann seiner Mutter, weißt du, wir unterhalten uns ab sofort nur noch mit Bibelworten. Die Mutter schmunzelte und dann gingen sie zu Bett. Und am anderen Morgen klopfte die Mutter bei Hannes an der Tür und sagte, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Jüngling antwortete, Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ich hoffe, dass eure Stunde gekommen ist, dass ihr wach seid und heute Morgen hier auch zuhören könnt. Die Deutschen werden immer größer, so sagte es die Berliner Morgenpost vor einiger Zeit und ich denke, in anderen Postillen war das auch zu lesen. Die Wirtschaft hat ein Problem. Die Deutschen werden immer länger, die Proportionen verändern sich, aber viele Produkte sind auf die neuen Maße nicht abgestimmt. Nun müssen viele Unternehmen die Menschen neu vermessen. Autohersteller tüfteln gar nach ganz neuen Karossen. SUV ist ja auch so ein Erfolg davon, nicht? Die Männer werden immer größer, die Frauen auch. Und dann brauchen sie einen höheren Zwischenraum zwischen sich und der Decke. Seht ihr, es gibt ein Nord-Süd-Gefälle. Die meisten Dicken wohnen im Norden. Ich will ja nicht sagen, dass ich auch aus dem Norden komme. Aber ich habe mich schon ein bisschen angepasst hier. Einige Kilos abgespeckt. Bei den Autos ist es umgekehrt. Die dicksten Autos werden in Baden-Württemberg und Bayern gefahren. Und das wissen die Fahrer vielleicht auch noch nicht, dass sie sich anpassen müssen. Kennt ihr die Baustellen, haben wir so viele in Deutschland. Da steht dann immer nach rechts abbiegen und dann stehen da die Fahrspuren und da steht auf der linken Seite 2 Meter. Da darf ein SUV nicht mehr fahren, weil er breiter ist als 2. Also liebe SUV-Fahrer, denkt daran, das kostet sonst 20 Euro, wenn ihr da erwischt werdet, wenn ihr auf der schmalen Straße mit euren dicken Autos fahrt. Also um die aktuellen Maße jetzt herauszufinden, wurden die Menschen besucht. In den Häusern, auf den Plätzen, auf den Straßen. Diskussionen der Ingenieure im Büro hätten nicht weitergeholfen. Brainstorming ist ja auch so ein neues Wort, was auch viel angewandt wird. Aber dadurch hätten sie es nicht herausgefunden. Sie müssen raus auf die Straßen, in die Häuser, zu den Menschen. Und dort erst werden die Veränderungen festgestellt. Das war immer so. Auch Jesus war auf den Straßen Israels unterwegs und davon spricht der Predigttext für den heutigen Sonntag. Ich habe mal wieder nach Berger Nord den im Sonntagsbrief auch veröffentlichen lassen. Jesus aber zog umher von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Er trat als Lehrer in den Synagogen auf, verkündigte das Evangelium von Gottes Herrschaft und heilte jede Krankheit und alle Gebrechen. Als Jesus immer wieder die vielen Menschen erblickte, die zu ihm kamen, taten sie ihm vor Herzen leid, denn sie waren müde und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er seinen Jüngern, die Ernte ist riesig, doch gibt es viel zu wenig Erntearbeiter. So fleht zu ihm, dem die Felder gehören, dass er genug Arbeiter in seine Ernte schickt. Jesus durchstreift Israel, nicht wegen der Sehenswürdigkeiten, die dort zu bestaunen sind. Menschen beobachtet er, nicht als Gaffer, mal ganz direkt oder auch aus dem Augenwinkel. Und was er entdeckt, geht ihm an die Nieren und geht ihm zu Herzen. Sie waren abgequält und erschöpft. So kennen wir es aus dem Luthertext. Sie waren abgequält und erschöpft. Und das packt ihn. Das lässt ihn nicht los. Ruft Erbarmen, göttliches Erbarmen hervor. Und deshalb das Thema heute Morgen, der Herr erbarmt sich. Der Herr erbarmt sich und darum sieht er die verlorenen Menschen. Verlorene verstehe ich nicht als fromme Redewendung. Was bedeutet dieses Schild? Dieses Schild solltet ihr vor eure Kirche aufbauen. Sammelplatz für verlorene Menschen. Ist das nicht schön? Dieses Schild, riesengroß, für verlorene Menschen. Damit jeder Bescheid weiß, wer hier empfangen wird und wo er Zugang hat. Sammelpunkt für verlorene Menschen. Verlorene sind für mich also nicht diese fromme Redewendungen, die wir so kennen. Ach, das sind die Verlorenen. Oder der ist ja so verloren. Der Bruder, der aus der Gemeinde ausgetreten ist, ist nicht verloren. Oder glaubt ihr das? Nein. Ich habe mal einen, hier in Bayern nennt man das ja Dekan, so einen Oberhirten gehört, der ein Grußwort sagte auf unserer Konferenz. Er hat kein Problem damit, wenn aus seiner evangelischen Kirche jemand zu den Baptisten geht. Der hat ja nur den Stall gewechselt. Er bleibt ja dabei. Und ich denke, das sollten wir auch immer wieder beherzigen. Verlorene sind Menschen, um die sich niemand kümmert. Alleingelassen, abgeschrieben, vergessen. Keinen Kümmerer haben sie. Biblisch, sie haben keinen Hirten. Und dabei stellt sich nach außen hin alles glänzend und ausreichend dar in Israel. Israel, das Volk, durfte im Tempel Gottesdienst feiern. Die Priester waren vom römischen Kaiserkult entfernt worden. Sie brauchten da nicht mitmachen. Sie waren befreit. Religion und Kultur regelte der eigene Gerichtshof, der sogenannte Hohe Rat. Die jüdischen Kinder durften unbescholten in die Bekenntnisschulen gehen, um dort zu lernen. Und die Synagogen standen im gesamten römischen Bereich offen für die Juden. Und für alle, die sich dafür interessierten. Die Rabbiner konnten ungestört, ohne dass sie verfolgt werden, die Tora verlesen und auch auslegen. Und die religiösen Feste wurden gefeiert und Israel kann super feiern. Auf diesem Gebiet hatte das Volk, das damals zur Zeit Jesu in Israel lebte, alle Freiheiten. Sie war nicht eingeengt, obwohl römische Besatzungssoldaten dort in der Burg Antonia und überall im Land verstreut sich eingenistet haben. Aber diese Freiheiten, die sie haben, war nur der äußere Schein. Jesus lässt sich von diesen Freiheiten, von diesem Glanz nicht blenden. Er schaut tiefer und entdeckt, dass die Menschen erschöpft sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Sie haben niemand, der zu ihnen sagt, hier sind gute Weideplätze. Ich führe dich dorthin. Dort hast du Nahrung für deinen inneren Menschen. Und die hohen Priester in Israel hätten das eigentlich wissen müssen. Ich habe in diesen Tagen die Sprüche angefangen oder beendet, Entschuldigung, in meiner morgendlichen Lese. Und dann stieß ich in den letzten Tagen auf den Vers Sprüche 27, Vers 23. Habe Acht auf das Aussehen deiner Schafe und nimm dich der Herde an. Kräftiger Satz. Und das kannte der Hohepriester auswendig. Wir erleben Jesus als Lehrer für das Fach Seelsorge hier an dieser Stelle. Er schaut nicht auf das Äußere, er schaut in den inneren Menschen. Und Jesus verwendet dabei keine Lehrsätze der tiefen Psychologie. Ein alltägliches, banales Bild aus der Landschaft reicht aus. Hirt und Herde waren Petrus und Johannes, den anderen Fischern vom See Genezareth, wohl vertraut. Und in 4. Mose 27, Vers 17, der Herr wolle einen Mann über die Gemeinde setzen, dass die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Tolle Verheißung. Auch für die Menschen zur Zeit Jesu. Jahrhunderte danach. Was meint nun Jesus mit wie Schafe, die keinen Hirten haben? Es gibt zwei Deutungsmöglichkeiten. Erste Möglichkeit, er kann sich auf die geistlichen Hirten in Israel beziehen, wenn er das sagt. Schon im Alten Testament wird beklagt, ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach, sie haben keinen Hirten. Das sagt der Prophet Micha zu dem König Ahab in 1. Könige 17, Vers 17. Das ist Gott, der hier klagt. Er gebraucht den Propheten, um dem König das zu sagen. Und der Hirte war auch gleichzeitig König, nicht nur der Priester oder der Prophet. Auch der König hatte dieses Amt inne. Und in Hesekiel 34, Vers 5 und folgenden, weil die Schafe keinen Hirten hatten, liefen sie auseinander. Nun sind meine Schafe über das ganze Land verstreut. Niemand sucht nach ihnen und kümmert sich um sie. Alte Verse, lange vor der Geburt Jesu ausgesprochen. Das war der Zustand über Jahrhunderte. Glaubt nicht, dass Israel immer ein gottesfürchtiges Volk war. Wer sich mal mit der Geschichte Israels beschäftigt, nur mit der Geschichte, die im Alten Testament aufgezählt ist, werdet ihr merken, das waren Atheisten, Heiden durch und durch. Die waren so weit entfernt von Gott wie die Erde vom Mond oder Mars oder nächste Galaxie. Das war nicht immer das Volk Gottes, das Gott treu gedient hat. Sie haben immer wieder Gott verlassen. Und es mussten immer wieder Reformen herhalten, damit das Volk wieder zurückkommt. Hiskia war auch so ein König. Da haben sie die Tora, das Alte Testament, beim Saubermachen im Tempel gefunden und waren ganz erstaunt, was haben wir denn hier? Kannten die gar nicht mehr. Jahrhunderte nachdem Mose das verfasst hatte. So sah es in Israel aus. Jahrhunderte bevor Jesus kam. Und es hatte sich zur Zeit Jesu nicht viel geändert. Es gibt aber noch eine andere Deutungsmöglichkeit der Worte Jesu. Gott selbst als den Hirten seines Volkes sehen. Jesus bezeichnet sich als Hirte. Das schöne Kapitel 10 im Johannesevangelium. Der gute Hirte wird das ja meist so überschrieben. Dann sind die Schafe, die keinen Hirten haben, die von Gott getrennten Menschen. Und Jesaja schreibt in Kapitel 53, Vers 6, wir alle irrten umher wie Schafe, jeder ging seinen eigenen Weg. Das klingt ganz modern. Religion ist Privatsache. Das geht keinem anderen was an. Schrumpft deshalb die Christenheit in unserem Land? Weil das Privatsache geworden ist? So wie unsere Gärten abschotten mit Zäunen, mit Mauern, mit hohen Hecken, dass keiner hineinblicken kann. Ich denke, wir können von den Holländern und auch von den Schweden einiges lernen. Mein Vater hatte Arbeitskollegen, er war auf dem Bau beschäftigt, Polier, und er hatte auch Holländer. Die brauchten wir damals schon, weil wir zu wenig Arbeiter hatten dort oben in Norddeutschland. Und die haben sich immer gewundert, dass die Deutschen Häuser bauen mit Fenster drin und dann verbarrikadieren sie die Fenster mit Gardinen. Werdet ihr in Holland nicht sehen. Ist alles offen. Kann einer durchgucken. Glaube, Privatsache. Darf keiner hineinschauen. So wie es aussieht. Er könnte ja was entdecken, was nicht so Lobe des Herrn ist. Und Petrus sagt im Rückblick in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 25, denn ihr irrtet umher wie Schafe. Denn ihr irrtet umher wie Schafe. Das war die Vergangenheit der Gemeinde, an denen dieser Brief gerichtet ist. Und in Gethsemane sagt Jesus seinen Jüngern, ihr werdet in dieser Nacht alle Anstoß an mir nehmen, denn es steht geschrieben. Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werde ich zerstreuen. Was Jesus in Israel entdeckt, war ein Leben ohne Gott. Und deshalb Not, Krankheit, gequälter Zustand und Katzenjammer. Sie waren gequälte Schafe, weil sie nicht wussten, wie die Trennung von Jahwe aufgehoben werden soll. Neu war die geistliche Notlage in Israel nicht. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Noch einmal Micha, sein Schreiben, was er niedergeschrieben hat, Micha 6, Vers 3. Mein Volk, hier hört mal zu, hier klagt Gott. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich beleidigt? Könnt ihr mit Gott mitfühlen? Es schreit aus ihnen heraus. Was habe ich dir angetan, Israel? Womit habe ich dich beleidigt? Wird das Volk gefragt. Merkt ihr, wie das alles zu Herzen geht? Und dass der Sohn nicht anders kann als der Vater schon, wie er sich im Alten Testament offenbart. Hat sich seit der biblischen Zeit, seit Jesus, etwas geändert? Sieht es nach Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten anders aus? Hat sich die Lage der Menschen verändert? Sind wir frei von Ängsten? Schauen wir in die Medien, wer begegnet uns da? Der abgequälte und erschöpfte Mensch. Burnout-Syndrom. Davon habe ich schon Mitarbeiterschulungen vor 25 Jahren im GJW gemacht. Über Burnout. Und das kann ganz schnell passieren, unter Christen auch. Ach, da war ich noch ein Steppke, 17 Jahre. Wir waren sehr viel unterwegs am Sonntag als Jugend. Ich habe damals in Wiesbaden gelebt. Und dann sagte doch ein Mädchen aus der Jugendgruppe, ach, weißt du, ach, am Montag sind die Christen immer alle erschöpft. Die sind am Sonntag so viel unterwegs. Burnout schon am Montag. Der glänzende Schein des Wohlstandes verblasst mehr und mehr. Und wir sehen, wie das Korsett der Machbarkeit aller Dinge mehr und mehr zerbröckelt. Spätestens seit Tschernobyl oder Fukushima. Und Goethe im Faust sagt, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Sie sind da. Doch nicht nur in der Welt finden wir angsterfüllte Menschen. In Kirchengemeinden gibt es besorgte, ängstliche Menschen. Ich war in Altötting damals, als Tschernobyl war. Habe ich mal Kreiburg evangelisiert und es war ja nicht weit. An einem Nachmittag bin ich mal rübergefahren nach Altötting. Ich wollte diesen berühmten Ort mal als Nordlicht kennenlernen. Und ich habe mir die Menschen angeschaut, die dort waren. Es war die Zeit der Wallfahrt. Und da sind Menschen an mir vorbeigegangen, in deren Gesichter war der Hunger ihrer Seele geschrieben. Ein junger Mann geht mir nicht aus den Sinn. Er steht da vor diesem Brunnen, wo das Heilwasser oder Heilungswasser herausfließt. Und die Menschen standen vor ihm und er versuchte, hechelnd ein paar Tropfen in seinen Becher zu bekommen. Sein Gesichtsausdruck sprach Bände. Und er tat mir leid. Er tat mir leid. Angst erfüllt hat er einen Weg auf sich genommen. Gequälte Schafe, ohne Gewissheit, dass ihre Sünde, dass ihre Schuld geheilt ist. Und wie sieht das bei uns aus? Kriege, Terror, persönliche Katastrophen lassen auch an unserer Fassade, unserer frommen Schminke einiges abbröckeln. Wir beschäftigen uns zu oft und zu lange mit dem Warum. Ach, ich kenne das auch, habe ich als Jugendlicher auch gehört. Du sollst nicht fragen, warum, wozu sollst du fragen, nicht? Sind wir mit aufgewachsen. Und es ist gut, wenn es bröckelt. Unsere Kirche in Oberzell bröckelt auch. Und erst wenn der Putz ab ist, wird der innere Schaden erkannt.
Und vor Gott stehen wir immer ungeschminkt, egal wie viel Puder oder wie viel Creme wir hineinschmieren. Und über solche Menschen, wo der Putz bröckelt, erbarmt sich Jesus. Und er sieht die Auswegslosigkeit und er sieht ihre Verlorenheit. Der Herr erbarmt sich. Das ist unser Thema. Und darum, zweitens, zeigt Jesus den Menschen das Mitgefühl Gottes. Ich könnte stundenlang über dieses Bild predigen. Schaut euch mal die Hände an. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr den Unterschied? Wunderbar getroffen. Eine männliche und eine weibliche Hand. Und so ist Gott. Er packt an, wenn anzupacken ist, und er berührt und streichelt, wenn wir es nötig haben. Als Jesus die Menschen erblickte, taten sie ihm von Herzen leid. Die Not der Menschen lässt uns nicht kalt und ihn auch nicht, oder? Lernen wir von Jesus. Es zerreißt ihn, wenn er die Menschen sieht. Was denkst du, wenn du diese Menschen siehst in München, in der Fußgängerzone? Ha, wieder so ein Penner. Ach, die Aldi-Tasche wieder, nicht? Früher der Persilkarton. Das war das Zeichen der Nichtsesshaften, der Bettler. Es gab Zeiten, da bin ich durch die Straßen gegangen unserer Städte, wenn ich da evangelisiert habe oder Bibelwochen gehalten habe, und habe mir die Menschen angeschaut. Und wenn ich dann so alte Männer gesehen habe, keine Zähne mehr im Mund, zerlumpt, Schlapphut auf, gekrümmt, konnten kaum noch laufen. Und da dachte ich, dieser Mensch wurde vor Jahrzehnten auf die Arme genommen und liebkost. Vom Vater und von Mutter. Damals hat er Zuwendung bekommen. Und jetzt hat er keinen mehr, der sich um ihn kümmert. Als Jesus diese Menschen sieht, geht er nicht zur Tagesordnung über. Das Erbarmen Gottes setzt heute noch Männer und Frauen in Bewegung. Wir haben in Obernzell ein Kloster. Die Leiterin ist die Schwester Adelheid und wir hatten ein gemeinsames Treffen für ein Jubiläum. Und dann haben wir uns unterhalten, haben uns auch über die Not in der Welt unterhalten. Und ich habe gesagt, der Staat hat so viel Geld und investiert in Entwicklungshilfe. Und es bringt nicht viel. Der Staat sollte Caritas, Diakonie und all den anderen christlichen Hilfswerken das Geld in die Hand geben, weil da engagierte Menschen sind, die Brunnen bauen, die Landwirtschaft auf Vordermann bringen, die in der Hygiene Frauen etwas mitteilen können, damit das Leben sich bessert. Für jeden Euro an Entwicklungshilfe kommen 4,50 Euro wieder zurück nach Deutschland. Es dreht mir den Magen um, wenn ich das höre. Das ist ein Geschäft. Entwicklungshilfe ist ein Geschäft. Und da sehen wir ja, was da los ist. Und wir kommen es zu spüren in unserer Zeit. Gott hört das Schreien. Gehört das Schreien in unserem Land, gehört das Schreien in Afrika und Asien und überall. Ozeanien, wo Menschen ihre Inseln verlassen müssen, weil sie keine Zukunft mehr haben. Und Gott hörte das Schreien seines Volkes in Israel. Ist ja bekannt, die Geschichte. Und sein Erbarmen ruft Mose und auch Gideon, Jona und all die Propheten werden berufen, weil Gott Erbarmen hat mit seinen Menschen. Und Gottes Erbarmen gipfelt in der Sendung seines Sohnes Jesus. Und Jesus lebte Gottes Erbarmen. Er zeigt uns, wer Gott wirklich ist. Und Jesus zeigt uns Gottes Mitgefühl. Und es gipfelt am Kreuz von Golgatha. Und dort hat er gezeigt, Gott bietet jedem Menschen Versöhnung an. Jedem Menschen. Wir können das Gespräch wieder aufnehmen. Wir können die Gemeinschaft wieder aufnehmen. Dazu habe ich meinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Und das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Das ist trostvoller Zuspruch für gequälte, für erschöpfte Menschen. Das Thema, der Herr erbarmt sich. Darum sieht er die verlorenen Menschen. Sehen wir die noch? Nicht als Objekt, neues Gemeindeglied für unsere Gemeinde, sondern Kümmerer, weil der andere unser Mitgefühl benötigt. Und darum zeigt er uns auch Gottes Mitgefühl. Boah, und jetzt? Der Herr erbarmt sich und darum ruft er in die Mission. Die Ernte ist riesig, doch es gibt viel zu wenige Erntearbeiter. So fleht zu ihm, dem die Felder gehören, dass er genug Arbeiter in seine Ernte schickt. Erik Jansen, ein schwedischer Missionar, ging nach Südamerika und evangelisierte unter den Guarani. Und schaut mal, wie viele aufs Taufwasser warten. Und ich bin in Brasilien gewesen, 2007. Und ich habe die Brasilianer gefragt, warum sendet ihr keine Missionare zu den Indianern? Das müssen Europäer machen. Das müssen Amerikaner machen, Kanadier aus den USA. Aber die Brasilianer sind da nicht hingegangen zu den Indianern. Jesus, konzentrieren wir uns wieder auf den Text, steht am Anfang seiner Missionsarbeit in Israel. Die Ernte ist groß, sagt er. Die Ernte ist groß. Das Feld zur Ernte reif. Jesus sieht viele, die geborgen, behütet werden können. Aber der Arbeiter sind zu wenig. Das heißt doch, Mission ist kein Spaziergang. Mir scheint, dass Jesus eine doppelte Belastung aushalten muss in diesen Versen. A, im Blick auf Gott sieht er die große Ernte. Und im Blick auf die Menschen sieht er den Mangel an Arbeitern. Und wie kommt Jesus jetzt aus diesem Spannungsbogen heraus? Es knackt und knistert. Wie kann er diesen Spannungsbogen jetzt auflösen? Wie kommt er da heraus? Er sieht die Lösung nicht darin, dass er seine Jünger jetzt zur Arbeit antreibt. Dass er die Peitsche rausholt und so ein paar Schläge über den Rücken gibt. Die Lösung sieht er nicht, indem er jetzt große Programme aufführt. Er sagt nicht, geht jetzt zur Baiwa, um Sensen, Rechen und Heugabeln an seine Jünger zu verteilen. Auf die Gemeindearbeit übertragen heißt das, die Jünger erhalten kein geistliches, pädagogisches Arbeitsmaterial. Das ist für mich hier so herausragend. Heute muss ja alles mindestens 10 Semester Theologie studiert werden, nicht? Mindestens. Jesus sieht auch nicht die Lösung darin, dass er seine Jünger jetzt erst nochmal schult. Nein, er erhofft von seinem Vater die Auflösung dieser Spannung. Nicht von den Gemeindemitgliedern, nicht von den Jüngern. Darum fordert er seine Jünger auf, bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Mission geht niemals von Menschen aus, sondern vom Herrn der Mission. Er ruft, er sendet. Wen oder was ruft er? Arbeiter, Arbeiter. Jesus sucht keine Chefs. Anton Friedrich Lemmer, ist ein bisschen baptistische Kirchengeschichte, ist ja auch notwendig. Wer kennt den? Das waren Missionsarbeiter, steht da. Nicht Pastorentreff, nicht Diakonentreff. Und schaut mal rechts. Der englische Wandermissionar in der Mongolei. Kein SUV? Noch nicht mal ein Esel, das war er selbst, weil er so viel zu schleppen hatte. Arbeiter. Arbeiter sucht Jesus. Jesus sucht Menschen, die Hand anlegen. In der Missionsarbeit erhältst du keine weißen Kittel der höheren Angestellten. Ich habe ja neben Pastor auch noch einen anständigen Beruf gelernt. Es war so nach dem Krieg, da sagt meine Mutter mit knurrendem Magen, werde Bäcker. Naja, werde ich halt Bäcker. Und da kam der große Tag, dass mein erster Arbeitstag jetzt da stattfand. Ich durfte erst um 6 Uhr anfangen, nicht um 5 Uhr wie die anderen schon. Jugendschutzgesetz gab es damals. Und ich kam dann die Treppe runter, hatte meine karierte Hose an und die schneeweiße Jacke. Ich fühlte mich stolz, war wie eine Uniform, nicht? Und somit ging ich in die Backstube, wo die anderen schon mal luchten. Der Chef schaute mich an. Kittel aus, sagt er. Nur ein Hemd an und blaue Schürze. Ich habe mir das anders vorgestellt, dass ich jetzt mit weißer Kittel dort Brötchen backen konnte. Blaue Schürze war angesagt. Ich musste die Bleche putzen. Ich musste spülen. Ich musste die Tische schuppen. Ich musste die Backstube aufräumen. Das war mein erster Arbeitstag. Puh. Mission benötigt dienende Menschen ohne Angst vor Dreck. Menschen, die täglich mit dem Hass der Welt beworfen werden. Meine Frau kann da Bände erzählen. Könnt ihr nachher mal fragen, was sie bei der Bahnhofsmission für Menschen erlebt. Mit wie viel Ballast die kommen. Mit wie viel, im Bild gesprochen, Dreck sie dort erscheinen. Und Mission ist auch nicht die Sache von 100-Meter-Sprintern. Mission ist eine Sache, die Ausdauer, Treue und beharrliche Festigkeit abverlangt. Eine Typenbeschreibung finden wir im 1. Korintherbrief. Darum, meine lieben Brüder, werdet fest, unerschütterlich, alle Zeit überströmt in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Nicht euer Predigen. In Niederbayern sagt man Schmatzen. Eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Arbeiter ist ein zutreffender Begriff. Nicht zu viel und nicht zu wenig, nicht zu gering, aber es sind wenige Arbeiter. Damals schon und heute. Und diesem Zustand kann abgeholfen werden. Bittet, dass er sendet. Hat das noch Kraft? Das Wort sendet? Es ist ganz gut, wenn wir mal in den griechischen Text hineinschauen. Der griechische Text ist hier viel, viel schärfer. Anstatt hinaussenden kann auch hinaustreiben in unseren Bibeln stehen. Da steht nämlich ekbalao. Und das gleiche Wort wird gebraucht, als Jesus den Tempel reinigt. Als er die Händler und Taubenzüchter dort vertreibt. Ist das gleiche Wort. Da hat er nicht gesagt, so, jetzt verkriecht euch mal, sendet. Nein, er nahm eine Peitsche und hat sie hinausgetrieben. Boah, ich habe keine Peitsche mit. Doch vergessen wir nie, bereitet Gott keine Arbeiter zu, sendet er keine aus, wird jede Arbeit misslingen. Ich habe mal nur so einen ganz kurzen Satz aus einer Missionspostille gelesen. Es wird immer geschrieben, was die lieben Missionare dort in Afrika, Südamerika, in Asien und überall in der Welt für Erfolge haben. Das müssen sie ja auch sagen. Aber es wird nicht darüber berichtet, wie viele Missionare nach 14 Tagen wieder die Koffer packen und nach Hause kommen. Hält sich in etwa die Waage. Und einer sagte mir mal, weißt du, für das, was wir vorgefunden haben, der war in Indonesien, sind wir überhaupt gar nicht ausgebildet worden. Und wir hatten auf Walzenhausen, da war ich ja mal Lehrer, für 1,5 Jahre hatten wir tolle junge Männer. Die gehörten zu einer New Life-Gemeinde in Zürich. Und die haben es vom Herrn aufs Herz gelegt. Wir fahren nach Nepal und verkündigen dort das Evangelium. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? 10 Monate haben sie nach den Bedingungen in Nepal gelebt. Keine Betten, Isomatte. Spartanisch sich ernährt, um vorbereitet zu sein für das, was sie dort empfängt. Interessant, nicht? Ich denke, das ist Missionsarbeiterausbildung. Mission beginnt bei Gott. Und es genügt nicht, dass die Gemeinde ein Missionsprogramm hat und Missionare aussendet. So nach dem Motto, nun mach mal hübsch deine Arbeit. Damit wird der Betrieb zwar aufrechterhalten, aber mehr auch nicht. Mission ist die ureigenste Sache unseres Herrn. Jeder in der Gemeinde und auf dem Missionsfeld muss wissen, mich hat der Herr berufen. Nicht der Pastor, nicht die Gemeindeleitung. Er muss wissen, ich arbeite für Jesus. Ich arbeite für Jesus. Fehlen Arbeiter, dann hilft auch kein gekonntes Management, keine Stellenanzeige, keine Werbung. Meine Vikariatsarbeit hat sich mit diesem Thema beschäftigt, oder ich habe mich in der Vikariatsarbeit damit beschäftigt, über die Großveranstaltung, über die vielen Missionskonferenzen, die wir haben. Was bleibt übrig? Und viel, viel später habe ich dann noch eine resignative Mitteilung gehört von Peter Wagner, einer der Gemeindewachstumsexperten aus den USA. Ich habe das Gemeindewachstum aufgesogen, alles gelesen, was es gab. Ich war ein Fan davon. Wie passiert das da in Südkorea, in Amerika? Und 1993 in Yverdon war die Konferenz, hatte er ein Referat zu halten. Und er sagt, nach 25 Jahren Gemeindewachstumstheologie und Arbeit haben wir uns zusammengesetzt in den USA, alles draufgeschrieben, Strich gesetzt und haben unten das Ergebnis. Nicht einer ist mehr zum Jünger Jesu geworden. Nicht einer mehr. Es war nur eine Umschichtung der Gemeinden. Nur eine Umschichtung. Das stellt er fest. Nach 25 Jahren Vollpower-Gemeindewachstum. Es war nur eine Umschichtung. Ich habe dann einen Pastor aus den USA gefragt. Ich sage, sag mal, was ist denn eure Größe in den Gemeinden? Er sagte, maximal 100. Der Durchschnitt. Alles andere sind so Megadinger. Aber gibt es ja auch schon einige nicht mehr. Fehlen Arbeiter, dann hilft kein gekonntes Management. Fehlen Arbeiter, dann hilft nur eins. Bittet, steht hier. Oder Berger setzt noch tiefer an. Fleht, fleht. Ist ja mehr als bitten, nicht? Fleht zum Herrn der Ernte. Fleht. In dieser Woche war ich ganz erstaunt. Der Ministerpräsident von Australien war auf einer Konferenz, er ist ein frommer Christ, war auf einer Konferenz und sagt, Australien braucht Gebet. Australien braucht Gebet. Sagt der Ministerpräsident, haben wir das hier schon mal gehört? Fleht. Und wenn wir dieses Gebet sprechen, oder wenn ich dieses Gebet spreche, kommt meine ganze Hilflosigkeit hervor. Und sollten wir nicht unsere Hilflosigkeit vor Gott eingestehen und vereint anfangen zu bitten, Herr, sende Arbeiter in deine Ernte? Doch Achtung, dieses Gebet kann für dich gefährlich werden, denn Gottes Antwort kann lauten, du bist der Mann und du bist die Frau. Kann passieren. Also, es ist ein heißes Gebet. Ein ganz heißes Gebet. Denn treffen göttliche Berufung und menschliches Ja zusammen, dann sind die Arbeiter gefunden. Beides muss zusammenpassen. Diese beiden Komponentenkleber. Und ich schließe mit dem ersten Vers aus Kapitel 10. Darauf, nachdem er das gesagt hat, rief Jesus seine 12 Jünger herbei und verlieh ihnen Vollmacht gegen die bösen Geister. Sie sollten sie austreiben und jede Krankheit und alle Gebrechen heilen. Ich wäre in dieser Situation gern dabei gewesen. Wie ist den Jüngern zumute gewesen? Und ich denke, sie haben alle ihre Hilflosigkeit erkannt. Und als Jesus die Hilflosigkeit seiner 12 Jünger sieht, sagt er diesen Satz. Nur solchen Menschen hilft sein Programm und sie gehen. Amen.